ARD Sounds.
Es ist eine düstere Stimmung Anfang April diesen Jahres, irgendwo mitten auf dem Pazifik. Wir befinden uns mit ca. 175 anderen Menschen auf dem niederländischen Expeditionsschiff MV Hondius. Und mit an Bord ein düsteres Gerücht. Es soll eine Krankheit ausgebrochen sein. Zwei Personen bereits verstorben. Niemand weiß, wie viele sich angesteckt haben, nur der Name ist gewiss. Es handelt sich um das Hunter-Virus. Freundinnen und Freunde des Wissens, vielen von euch wird die Meldung vor gut einem Monat wahrscheinlich genauso wie mir so ein bisschen Bauchschmerzen verursacht haben. Ein Virus befällt ein Schiff und niemand weiß, wie viele angesteckt sind, wie tödlich die Krankheit ist. Der erste Angstimpuls, der ist bei uns allen da wahrscheinlich ähnlich. Droht jetzt ein Corona 2.0? Und genau diese Frage und natürlich noch viele mehr beantworten wir jetzt gemeinsam hier, denn ihr hört Wissen mit John. Kapitel 1. Der erste große Schock. Es ist der 11. Mai 2026, als plötzlich ganz viele Nachrichtensender und Zeitungen dieselbe Eilmeldung rausgeben. Wie zum Beispiel auch an diesem Abend die Tagesschau.
9 Tage ist es her, dass auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius zum ersten Mal das Hunter-Virus nachgewiesen wurde.
Und man muss an der Stelle sagen, dass dieser Satz so ein bisschen verwirrend formuliert ist. Die Sprecherin sagt, dass es zum ersten Mal nachgewiesen wurde. Danach sieht man in der Berichterstattung, wie Menschen in Ganzkörperanzügen anfangen, einige der Erkrankten zu untersuchen. Und sofort kommt natürlich ein ungutes Gefühl und sehr, sehr viele Erinnerungen auf. Eine ganz neue Krankheit? Das klingt erstmal total schwierig zu managen, wie man halt damit umgeht. Doch so ist es zum Glück nicht. Die Sprecherin meint nämlich damit, dass die Krankheit nur auf dem Schiff zum ersten Mal nachgewiesen wurde. Die Menschheit kennt die Krankheit. Sie nennt es das Hunter-Virus. Und um das jetzt mal so ein bisschen zu erklären, also warum wir diese Krankheit eigentlich schon relativ gut kennen, müssen wir einmal in der Zeit zurückreisen. Und zwar in die 50er Jahre. Tief im asiatischen Dschungel auf der koreanischen Halbinsel müssen wir uns gut verstecken. Denn hier herrscht gerade Krieg. Um uns herum laufen Soldaten. Sie bauen einen Schützengraben, um sich zu verschanzen, schnellen immer wieder aus ihrer Deckung hervor, kämpfen in Bergen und Tälern. Unzählige verlieren im Koreakrieg ihr Leben, doch nicht alle durch Kämpfe. Denn ein weiterer Feind lauert im Schatten. Er ist nicht laut, für das menschliche Auge sogar unsichtbar. Und trotzdem erwischt er Tausende. Denn nach und nach werden die Soldaten krank. Zuerst beginnt es mit hohem Fieber. Dann kommen starke Kopf- und Gliederschmerzen dazu. Manche können kaum noch stehen. Andere klagen über verschwommene Sicht, Schwindel sowie heftige Bauchschmerzen. Dann setzen bei manchen sogar innere Blutungen ein. Und so überleben etwa 10-15% der betroffenen Soldaten die Krankheit nicht. Die Ärzte stehen zu diesem Zeitpunkt vor einem großen Rätsel. Sogar spezielle Forscherteams werden nach Korea eingeflogen. Sie untersuchen Blutproben der Betroffenen, machen alle möglichen Tests, doch sie kommen nicht auf das Ergebnis. Sie wissen nicht, was die Männer dahin gerafft hat. Es ist kein bekanntes Gift, keine Pest, keine bekannte Seuche. Die Krankheit scheint einfach aus dem Nichts aufgetaucht zu sein. Und erst mehr als 20 Jahre nach dem Krieg findet sich die Lösung. Nochmal Zeitsprung ins Jahr 1976. Der koreanische Wissenschaftler Ho Wang Lee untersucht gerade Feldmäuse in genau der Region, in der die mysteriöse Krankheit während des Koreakriegs besonders häufig aufgetreten ist. Und dann gelingt ihm der Durchbruch. Er kann in zahlreichen der Tiere einen vorher unidentifizierten Erreger feststellen. Diese Mäuse findet er ganz in der Nähe eines Flusses, der durch das Landesinnere von Nord- und auch von Südkorea fließt. Und er heißt der Hantan-Fluss. So bekommt die sehr mysteriöse Krankheit des Koreakriegs einen Namen, den auch wir seit ein paar Wochen sehr, sehr oft gehört haben. Das Hunter-Virus. Kapitel 2. Die MV Hondius. Fast 50 Jahre lang hört man in Europa nicht viel von der neu entdeckten Hunter-Krankheit. Es gibt zwar immer wieder Fälle, auch hier, aber es hat sich sowas wie eine europäische Variante von ihr gebildet. Man nennt es das Puumala-Virus und dieses verläuft in den allermeisten Fällen sehr mild, also es gibt nur relativ leichte Symptome. Doch Anfang April diesen Jahres soll die Krankheit nochmal so richtig in die Medien kommen. Wir springen an diesen Zeitpunkt und befinden uns auf dem offenen, abgelegenen Pazifik, auf einem Schiff. Die MV Hondius fährt gerade irgendwo zwischen Argentinien und der Antarktis. Mit an Bord sind zu Beginn 175 Menschen aus 23 Ländern. Und für die allermeisten war es wirklich nicht einfach, einen Platz an Bord des Schiffes zu bekommen. Denn es ist eine ganz spezielle Expeditionstour. Ein Ticket kostet um die 10.000 Euro in der günstigsten Kategorie. Für viele soll es die Reise ihres Lebens werden. Allein die Antarktis zu sehen, also den siebten Kontinent und diesen auch zu betreten, das schaffen nicht viele Menschen in ihrer Lebzeit. Dazu besucht man auf der Tour noch abgelegene Inseln, verlassene Landflächen, doch keiner und keine ahnt, welche Gefahr gerade noch an Bord lauert. Denn ein blinder Passagier ist mit eingestiegen und er wird das Schiff in einen Ausnahmezustand versetzen. Denn auf einmal verändert sich die eigentlich gute Expeditionsstimmung an Bord schlagartig. Denn nach nur wenigen Tagen auf der offenen See werden plötzlich die ersten krank. Anfangs ist es nur Husten, dann kommen aber Fieber, Schüttelfrost, Muskelschmerzen und Übelkeit hinzu. Bei manchen sogar Atemnot. Und genau an dieser Stelle wird es sehr gefährlich, denn um uns das nochmal ganz kurz vor Augen zu führen, wir befinden uns gerade mitten auf hoher See, teilweise mehrere Tage vom nächsten Land entfernt und damit auch von gut ausgestatteten Krankenhäusern. Die sind einfach extrem weit weg. Die Besatzung hofft an diesem Zeitpunkt noch, dass die Beschwerden der Passagiere abklingen. Doch dann die Hiobsbotschaft. Einer der Erkrankten an Bord stirbt. Als der Kapitän dies den restlichen Passagieren mitteilt, macht sich auf dem Schiff höchstwahrscheinlich sofort ein großes Gefühl von Unwohlsein breit. Und es soll noch heikler werden. Denn auch die Frau des Verstorbenen erkrankt schwer. Eigentlich will sie auf der kleinen Atlantikinsel St. Helena den Leichnam ihres Mannes abliefern, damit dieser nach Hause in die Niederlande fliegen kann. Für die Reise ist ein Zwischenstopp in Johannesburg, also in Südafrika, geplant, doch dort kollabiert die Frau direkt nach der Landung. Sie kommt in ein Krankenhaus und stirbt wenig später. Sofort wird dort natürlich gesucht, was der Auslöser des Ganzen ist, denn man tappt lange im Dunkeln. Die Frau ist ohne Symptome von der MV Hondius runter, also da ging es ihr noch gut. Doch als dann die ersten Analysen aus dem Labor zurückkommen, wird klar, was hier passiert ist. Sowohl die Frau als auch ihr Mann sterben am Hunter-Virus. Daraufhin wird am 2. Mai die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, informiert und davor gewarnt, dass auf einem Expeditionsschiff, das zu diesem Zeitpunkt immer noch unterwegs ist, also das ist danach weitergefahren, dass dort eine ungewöhnliche Krankheit ausgebrochen ist und es bereits Tote gibt. Mittlerweile nämlich nicht nur zwei, sondern auch eine dritte deutsche Person. Das ist der Zeitpunkt, als die Welt immer wieder vom Hunter-Virus berichtet. Doch so 100%ig Sinn ergibt das für die Forschenden zunächst nicht. Denn über die letzten Jahrzehnte, die man an dem Erreger geforscht hat, wurde herausgefunden, dass das Virus tatsächlich eigentlich nur von Nagetieren übertragen wird, also von Mäusen oder Ratten. Das Schiff ist aber nachweislich sowohl bei Fahrtantritt als auch mittlerweile nagetierfrei. Keine Kleintiere an Bord. Doch dann bringen weitere Analysen die Antwort. Es ist nämlich nicht das herkömmliche Hunter-Virus, sondern eine spezielle Variante. Sie nennt sich Andes. Diese ist viel aggressiver und überträgt sich auch anders, wie der Virologe Professor Johannes Schmidt-Chanasit erklärt.
Das Andes-Virus, was in Argentinien und Chile verbreitet ist, das ist das einzige Hunter-Virus, das von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, aber eben unter bestimmten Bedingungen. Enge, langanhaltende Kontakte, normalerweise innerhalb einer Familie oder zwischen Ehepartnern, also die wirklich engen Kontakt haben.
Und genau das passiert auf dem Schiff natürlich. Die Menschen sitzen auf allerengstem Raum zusammen, dazu auch Die sehr lange Expedition, die für fast 2 Monate angesetzt war. Und so ergibt sich auf offener See eine große Frage. Kapitel 3. Wie kam das Virus an Bord? Wir springen an dieser Stelle nochmal auf die MV Hondius, die immer noch auf dem Atlantik unterwegs ist. Auch weil es noch keine klare Richtlinie gibt, wo sie hin soll, also was sie machen soll. Sie stellt ja eine große Gefahr dar. Mittlerweile sind einige Wochen seit dem ersten Fall vergangen und dann kommt für das Schiff endlich die Meldung, sie dürfen auf Teneriffa anlegen. Das ist eine Kanareninsel direkt vor Nordwestafrika. Dort sollen die Menschen untersucht, betreut und anschließend in ihre Heimatländer zurückgebracht werden. Mittlerweile sind auf den Kapverden auch schon niederländische Spezialärzte an Bord gekommen. Denen geht es natürlich einerseits darum, die weiteren Erkrankten stabil zu halten, doch man will auch dringend herausfinden, woher das Virus überhaupt gekommen ist. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen nämlich davon aus, dass sich die erste infizierte Person wahrscheinlich schon vor dem Betreten des Schiffs in Südamerika angesteckt hat. Zumindest würde das zu dem passen, was bereits über das Andes-Hunter-Virus bekannt ist. Es beginnt also eine internationale Spurensuche, denn die Passagiere stammen wie gesagt aus 23 verschiedenen Ländern. Es gilt jetzt herauszufinden, wer hat neben wem gesessen, wer hat sich eine Kabine geteilt, wer saß bei den Mahlzeiten nebeneinander, wo waren die Reisenden vorher? Gesundheitsbehörden in vielen Ländern rekonstruieren Kontakte und Reisewege. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, denn das Andes-Virus hat eine extrem lange Inkubationszeit. Das bedeutet, dass zwischen der Ansteckung und den ersten Symptomen, wie man bei der Frau des verstorbenen Mannes gesehen hat, da können Wochen liegen, dass man sich gar nicht krank fühlt. Man merkt quasi nicht, dass das Virus einen befallen hat und dass man es auch schon weitergeben kann. Am 10. Mai, also nach über einem Monat auf dem offenen Wasser, erreicht die MV Hondius dann endlich Teneriffa. Die Ausschiffung erfolgt unter strengen Schutzmaßnahmen. Das ist übrigens auch ein für mich neues Wort, haben wir in der Recherche gelernt. Ausschiffung bezeichnet den Vorgang, bei dem Menschen oder eine Fracht das Schiff verlassen. Alle Passagiere werden dabei von Ärzten, Gesundheitsbeamten und Schutzteams begleitet. Sie werden streng isoliert. Dann finden unfassbar genaue Analysen statt. Und dann, Ende Mai, kann man dann eine Bilanz ziehen. Insgesamt 13 Erkrankungen werden gemeldet. Die Todeszahl bleibt bei 3 Menschen. Darunter das beschriebene Ehepaar. Und am wahrscheinlichsten ist es, dass sie das Virus mit an Bord des Schiffes gebracht haben. Womöglich haben sie sich kurz vor der Abfahrt in Argentinien infiziert. So etwas passiert übrigens tausendfach, jeden Tag auf der Welt, dass Menschen sich unwissentlich mit etwas infizieren und dann ein Schiff, ein Flugzeug oder ein anderes Transportmittel mit vielen anderen auf engem Raum betreten. Davon hört man aber nur ganz selten etwas. Und daher müssen wir noch eine Sache klären. Kapitel 4. Warum das Hunter-Virus so gefährlich ist.
Dann ging das so los, dass ich grippeartige Symptome bekommen habe. Sehr starke Gliederschmerzen tatsächlich und so eine Abgeschlagenheit. Ja, und irgendwie haben die genommenen Schmerzmittel, die man so üblicherweise nimmt, dann nicht mehr angeschlagen. Und man weiß nicht, wie man sich hinlegen soll, weil es einfach wirklich brutal wehtut.
Das hier gerade war Philipp. Als er in Deutschland seinen Dachboden aufräumt, kommt er in Kontakt mit Ausscheidungen von Mäusen. Er fängt sich so das Hunter-Virus ein. Doch er hat noch Glück. Er erkrankt nämlich nur an der europäischen Variante. Wir erinnern uns, das Pumula-Virus. Sehr viel schwerwiegender ist die Andes-Variante. Sie tritt vor allem in Südamerika auf und befällt auch das Expeditionsschiff. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ist diese Form der Krankheit so viel gefährlicher? Und das hat 2 Gründe. Erstens die Art und Weise der Übertragung. Denn die Andes-Variante überträgt sich nicht nur von einem Kleintier und dessen Ausscheidungen auf den Menschen, sondern sie kann sich auch von Mensch zu Mensch übertragen. Das ist schon ein sehr, sehr großes Problem. Und der 2. Punkt ist das, was sie auslösen kann. Denn die Andes-Variante hat als mögliche Folge das Hantavirus Pulmonary Syndrome, kurz HPS genannt. Bei vielen Erkrankten kommt es dadurch sofort zu einem sehr gefährlichen Angriff auf Lunge und Kreislauf. Blutgefäße werden dabei immer durchlässiger. Flüssigkeiten können dann also austreten. Viele Erkrankte landen so auf der Intensivstation und die Zahl der Sterblichkeit schockt unfassbar. Denn bis zu 50% der Betroffenen überleben die Andes-Variante nicht. Auch weil es kein Allheilmittel gibt. Weder eine Impfung noch ein Medikament, das das Virus aufhält, sind bislang verfügbar. Ärztinnen und Ärzte können also nur dabei helfen, die Krankheit zu überwinden und die Symptome zu lindern. Patienten erhalten beispielsweise Sauerstoff oder Mittel, um den Kreislauf zu stabilisieren. In besonders schweren Fällen übernehmen sogar Maschinen zeitweise Teile der Herz- und Lungenfunktion. Das Blut kann sogar über eine Dialyse gereinigt werden. Das alles kann Leben retten. Und es wird aktuell auch sehr, sehr intensiv geforscht. Eine erste DNA-Impfung gegen das Andes-Virus befindet sich in einer Phase-1-Studie an Menschen. Das bedeutet, man verabreicht Probandinnen und Probanden diese Impfung und schaut dann, ob sie A, sicher ist und ob B, der Körper eine Abwehrreaktion bildet. Die vorläufigen Ergebnisse sind vielversprechend. Bei den allermeisten wurden neutralisierende Antikörper ausgebildet, also Abwehrstoffe, die das Virus blockieren können. Doch bis eine solche Impfung auf den Markt kommt, das kann wirklich noch einiges an Zeit dauern. Und an der Stelle ist besonders ein Gedanke sehr nachvollziehbar, nämlich die Sorge, ob wir nun vor einer weiteren Pandemie stehen. Kapitel 5. Hantavirus gleich Corona 2.0? Ihr kennt diesen Podcast jetzt so ein bisschen und ihr wisst, dass wir euch ganz häufig versuchen, mit reinzunehmen in das Thema, euch so eintauchen zu lassen. Und dabei versuchen wir natürlich auch immer relativ spannend zu sein und erst am Ende die Auflösung zu geben. Aber wir haben uns an der Stelle dazu entschieden, weil das Thema doch relativ heikel ist und wir nicht mit Ängsten irgendwie spielen wollen, dass wir hier nicht unglaublich spannend inszenieren, was los ist. Also darüber sprechen, ob jetzt bald wieder Schulen schließen, Kontaktverbote, Quarantäne und Co. Nein, wir wollen keine Angst streuen, sondern Entwarnung geben. Eine globale Pandemie, wie bei Covid-19, wird es rund um das Hantavirus zu 99,9% sicher nicht geben. Das sage nicht nur ich jetzt hier so an der Stelle, um euch ein reines Gewissen zu machen, sondern das sagen ganz, ganz viele führende Gesundheitsbehörden. Das amerikanische CDC schreibt beispielsweise, Zitat, das Pandemierisiko durch einen Hantavirus-Ausbruch ist extrem niedrig. Auch das ECDC, also die Europäische Gesundheitsbehörde, stuft das Risiko für die allgemeine Bevölkerung, insbesondere in Europa, als sehr, sehr niedrig ein. Und warum nicht die gleiche Gefahr wie bei Covid-19 droht, das kann uns Virologe Professor Stefan Becker sehr gut erklären.
Das Coronavirus war ja 2020, als diese Corona-Pandemie begonnen hat, ein völlig neues Virus für uns. Wir kannten das nicht. Wir wussten nicht, wie es übertragen wird. Wir haben da erstmal eine Zeit lang gebraucht, bis wir das Virus wirklich gut verstanden haben. Das ist jetzt bei dem Andes-Virus anders. Wir kennen das Virus seit etwa Mitte der 90er Jahre. Das ist beheimatet in Südamerika, in Argentinien und in Chile. Und wir wissen, wie Epidemien mit diesem Andes-Virus verlaufen. Ganz anders als bei Corona oder Grippe.
Dazu kommt noch die völlig andere Übertragungsart. Die Corona-Krankheit kann sich ja sehr einfach über die Luft verbreiten. Mikroskopisch kleine Partikel schweben stundenlang in geschlossenen Räumen. Ihr erinnert euch, deswegen hieß es zum Beispiel auch in der Zeit ganz häufig, regelmäßig Fenster aufreißen und lüften. Es reicht damals schon, sich über kurze Zeit im selben Büro, im selben Klassenzimmer oder im selben Bus aufzuhalten wie eine betroffene Person. Und schon ist es eine relativ hohe Gefahr, sich ebenfalls anzustecken. Beim Hantavirus sieht das zum Glück anders aus. Erstens, weil die in Europa vorherrschende Variante ja nur über den Kontakt mit Mäusen oder Ratten weitergegeben werden kann. Und selbst die, sag ich mal, schlimmen Varianten wie das Andes-Virus erlauben auch nur eine Übertragung von Mensch zu Mensch, wenn man längeren, intensiven und sehr direkten Kontakt zu einer betroffenen Person hat. Das sieht man auch an den Geschehnissen auf der MV Hondius. Da waren ja um die 175 Menschen an Bord auf sehr, sehr engem Raum. Teilweise konnten sie auch alle nur zum Beispiel an einem Ort gemeinsam essen. Und trotzdem gibt es am Ende nur, ihr versteht glaube ich, dass ich das nicht despektierlich meine, aber es gibt nur 13 Erkrankungen und 3 Todesfälle. Wenn also an der Stelle Maßnahmen wie Isolation, schnelle Behandlung und saubere Kontaktnachverfolgung ergriffen werden, ist das Risiko einer globalen Hantavirus-Pandemie zum Glück überschaubar gering. Und trotzdem gilt natürlich unser Beileid den schwer Betroffenen, den Verstorbenen und deren Angehörigen. Zusammenfassung. Hantaviren begleiten die Menschheit vermutlich schon viel, viel länger, als wir annehmen. Erste Spuren finden sich bereits früh im 20. Jahrhundert. Während des Koreakriegs rückt die Krankheit dann nochmal in den Fokus der Öffentlichkeit, als nämlich tausende US-Soldaten an einer rätselhaften Fiebererkrankung leiden und viele auch versterben. Ärztinnen und Ärzte suchen danach jahrzehntelang nach einer Erklärung. Und werden in den 70er Jahren dann fündig, in der Nähe eines koreanischen Flusses, dieser nennt sich Hantan und so entsteht der Name. Lange bleibt das Virus danach aber erneut unter dem Radar, bis dann dieses Jahr ein erneuter Ausbruch die Nachrichtenwelt dominiert. Auf dem Expeditionsschiff MV Hondius erkranken mehrere Personen. Drei verlieren sogar ihr Leben. Gesundheitsbehörden in zahlreichen Ländern beginnen mit einer aufwendigen Kontaktrückverfolgung. Mittlerweile ist das Schiff wieder zurück an Land und alle Passagiere in ihren Herkunftsländern. Dort sind sie aktuell noch in Isolation, da es ganze 6 Wochen dauern kann, bis die Krankheit ausbricht. Trotz dieser zu Recht sehr strengen Sicherheitsmaßnahmen kann man aber Entwarnung geben. Eine Hantavirus-Pandemie gilt wegen der komplizierten Übertragungsart sowohl laut der WHO und auch laut des Robert-Koch-Instituts als extrem unwahrscheinlich. Wissensfreunde, das war mal eine sehr kompakte Folge zu einem Thema, das wie gesagt bei mir erstmal so ein bisschen ungutes Bauchgefühl ausgelöst hat. Es ist aber irgendwie an der Stelle beruhigend zu wissen, dass es zwar immer wieder solche Erkrankungen gibt und dass man natürlich auch sehr vorsichtig damit sein muss, dass aber jetzt im Falle des Hantavirus keine globale Pandemie, kein globaler Ausnahmezustand droht. Und damit switchen wir hier von der einen Krankheit zur anderen, beziehungsweise zu denen, die sie übertragen. Denn letzte Woche haben wir ja über die gefährlichsten Tiere der Welt gesprochen und herausgefunden, dass die meisten selbst gar nicht töten, aber eben schlimme Krankheiten und Parasiten übertragen. Und das hier waren eure Fragen dazu. Es kamen wieder, wow, so viele, wirklich. Ich liebe es, das zu sehen und unser ganzes Team, das ist so cool. Also bitte, bitte hört damit nicht auf, uns so viel zu schreiben. Das war ganz großartig. Deswegen gibt es auch ein paar mehr Fragen. Nummer 1 kam von Motzki. Johnny, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Malaria zu bekommen bei einem Stechmückenbiss? Und das ist eine spannende Frage. Dazu schauen wir uns aber mal ganz kurz 2 Dinge unabhängig voneinander an. Wir beginnen mal mit den Stechmücken hier bei uns, also in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Da ist nämlich die Gefahr bei eigentlich 0%. Man sagt immer nahezu 0%, never say never, aber es liegt einfach daran, dass es hier bei uns nahezu keine heimischen Malaria-Erreger gibt. Warum? Sprechen wir gleich noch kurz drüber. Eine Ansteckung ist daher theoretisch nur durch extrem seltene Flughafen-Malaria möglich. Das ist dann der Fall, wenn eine infizierte Mücke es irgendwie in euer Gepäck schafft oder in das Gepäckstück von jemand anderen und euch dann sticht. Aber das ist einfach unfassbar unwahrscheinlich. In Hochrisikogebieten wie in Afrika südlich der Sahara sieht die Lage aber schon ganz anders aus. Da liegt nämlich die prozentuale Gefahr, an Malaria zu erkranken, ohne medikamentöse Vorsorge, also ohne dass man vorher so Malaria-Prophylaxe-Tabletten eingenommen hat, die Wahrscheinlichkeit pro Stich bei 1-3%. Und ich weiß, das klingt jetzt erstmal nicht so viel, 1-3%, aber das ist nur ein einziger Stich. Und man wird ja über den Verlauf eines Urlaubs oder eines Aufenthalts irgendwo höchstwahrscheinlich mehr als nur einmal gestochen. Daher sollte man, wie gesagt, wenn man in ein solches Land reist, wo es Malaria-Fälle gibt, immer diese Malaria-Prophylaxe dabei haben. Hatte ich auch in zahlreichen Asienurlauben. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Die 2. Frage ist von Jakob Mathesius. Welche Schlangenart genau ist eigentlich die giftigste? Und erstmal landen alle Schlangen zusammen auf Platz 2. Es gibt nämlich über 4000 Arten weltweit und die Todesfälle, die von denen ausgehen, hat man zusammengezählt. Die giftigste darunter, habe ich auch schon in vielen Kommentaren von euch gelesen, sehr smart, das ist der sogenannte Inland-Taipan. Sein Gift könnte theoretisch über 100 Menschen mit einem einzigen Biss töten. Allerdings ist diese Schlangenart sehr, sehr, sehr scheu und sie greift eigentlich so gut wie nie an. Deswegen gibt es auch immer nur sehr, sehr, sehr wenige Todesfälle. Wenn man sich Statistik für die letzten Jahre anguckt, waren da teilweise sogar 0 Fälle pro Jahr dabei. Ganz anders sieht es da bei der gemeinen Sandrasselotter aus. Und ja, die heißt wirklich so, wobei gemein nicht fies bedeutet, sondern eher sowas wie normal, also gemein. Diese Art ist sehr, sehr, sehr giftig, ähnlich wie der Inland-Taipan, bisschen weniger, aber der Hauptunterschied liegt darin, dass sie eben extrem aggressiv ist und auch teilweise angreift, ohne dass man sich ihr nähert. Pro Jahr fordert sie so allein bis zu 25.000 Leben, vor allem in Indien und südasiatischen Ländern. Frage 3 ist von Yassi. Johnny, wäre es nicht besser, nicht nur die Todeszahl zu betrachten, sondern auch im Verhältnis zu der ungefähren Populationszahl der Tiere das Ganze zu setzen? Und ich liebe, wie smart ihr seid. Der Gedanke ist total klug, aber in der Praxis leider nicht umzusetzen. Denn bei ganz vielen Tierarten, wie auch zum Beispiel bei Mücken, kann man die weltweite Population nur extrem grob schätzen. Das ist ja unmöglich, die durchzuzählen. Und deswegen ist es einfach unmöglich, das Ganze in eine statistische Genauigkeit zu packen. Jegliche Zahl wäre einfach sehr verfälscht geschätzt und ungenau und deswegen geht man von den absoluten Todeszahlen aus. Frage Nummer 4 kam von Susanne. Gibt es eigentlich Malariafälle nur in tropischen Ländern und wenn ja, warum nur dort? Und das meinte ich eben, darauf kommen wir nochmal zurück. Sehr, sehr gute Frage auch und genau so ist es. Ich würde jetzt nicht unbedingt nur tropische Länder sagen, aber es geht primär um warme Länder. Denn das liegt an dem Parasit, der die Krankheit überträgt. Denn dieser braucht eine dauerhafte Wärme von über 20 Grad, um sich überhaupt in einer Mücke entwickeln zu können. Sobald es regelmäßig kälter ist, stirbt der Parasit ab und ja, das wissen wir aus unseren europäischen Wintern. Hier wird es deutlich unter 20 Grad. So, und es ist wirklich unfassbar. Wir haben so viele gute Fragen bekommen. Noch eine hier, zum Beispiel von Mahu. Ich habe mal gehört, dass die Würfelqualle ebenfalls eins der gefährlichsten Tiere ist. Stimmt das? Und ja, Mahu, gut aufgepasst. Sie zählt zu einem der giftigsten Tiere der Welt. Man spricht sogar vom giftigsten Tier im Wasser. Das sagt zumindest die NOAA oder wie ich sagen würde, das ist die Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde. Und die gibt an, dass das Gift der Würfelqualle so stark ist, dass es bereits nach 2 bis 3 Minuten zum Herzstillstand führen kann. In der weltweiten Gesamtstatistik taucht die Qualle jedoch dennoch nicht auf, da es sie fast nur an den Küsten Nordaustraliens und Südostasiens gibt. Und da gibt es dann auch sehr krasse Maßnahmen. Zum Beispiel Schutznetze oder auch an den Stränden ganz, ganz häufig Gegengiftstationen, dass man ganz, ganz schnell handeln kann, sollte es zu einem Stich kommen. Dann haben wir noch was von der mystischen Ananas. Großartig. Hallo Johnny, ich hoffe, ich darf dich duzen. Nee, du bist die mystische Ananas, natürlich darfst du mich duzen. Was wäre, wenn alle Mücken auf einmal aussterben würden? Was würde das mit dem Ökosystem machen? Und ja, ich weiß, der ein oder andere oder die ein oder andere unter euch würde sich vielleicht wünschen, dass das Tier auf einmal verschwindet, also einfach nicht mehr existiert. Aber das würde ein sehr, sehr, sehr großes Problem nach sich ziehen. Denn ganz viele andere Tierarten, zum Beispiel Vögel, Fledermäuse, Frösche oder auch Fische, nutzen die Mücke und auch ihre Larven als einzige riesige Nahrungsquelle. Würden die Mücken auf einmal nicht mehr existieren, könnte es im schlimmsten Fall zum gleichzeitigen Verschwinden Millionen dieser Tiere führen. Auch genauso übrigens von Pflanzen, da ganz viele von ihnen von Mücken bestäubt werden. Und damit sind wir jetzt am Ende. Leute, reicht, waren genug Fragen. Wobei, nee, warte, eine Sache habe ich noch. Und zwar möchte ich auch diese Woche mal anfangen, mal immer wieder eine besonders lustige Nachricht von euch vorzulesen, weil da kam auch wieder, also es ist jedes Mal so genial. Und die von heute, die hat uns Jennefo geschrieben. Und ich musste wirklich, ich musste so lachen. Die Person schreibt: Johnny, ich versuche aktuell jetzt weniger zu blinzeln, damit weniger Menschen von Schlangen gebissen werden. Ist einfach großartig. Vielen, vielen Dank für den Einsatz an der Stelle. Ich wünschte, das Ganze würde so funktionieren. Und damit kommen wir erneut zu euch, also zu den Stars dieses Podcasts. Denn ihr dürft wieder abstimmen. 6 Themen haben wir am Start und hier sind sie. Als erstes, Leute, haben wir erneut die Sowjetunion. Und ich will an der Stelle nicht sagen, dass ich böse bin auf euch. Aber wenn ihr euch teilweise 100-fach unter einer Folge wünscht, dass wir das Thema mal behandeln, dann müsst ihr es auch wählen, wenn es in der Abstimmung ist. Also das ist jetzt kein Druck oder so, aber das ist wirklich so unfassbar oft, wie die Sowjetunion auf Platz 2 landet. Das ist wirklich crazy. Muss ich auch nichts mehr zu sagen. Als zweites haben wir Tutanchamun. Ist ein junger Pharao des alten Ägyptens und vor allem rund um sein unberührtes Grab, das voller Schätze gewesen sein soll. Da gibt es ganz schön viele Mythen. Könnten wir drüber sprechen. Als drittes finde ich persönlich, glaube ich, das spannendste Thema dieses Mal. Ich will euch nicht, ich habe schon viel zu viel gesagt, aber das dritte ist Troja und das trojanische Pferd. Eine der bekanntesten Geschichten der Antike. Dabei geht es um einen Krieg, um eine List, um eine Legende. Und bis heute rätseln Forschende über den wahren Kern dieser Erzählung. Als viertes haben wir den Kolonialismus, damals als europäische Mächte anfangen, große Teile der Welt zu erobern. Es ist auch einer der Hauptgründe, warum wir in Europa in so viel Reichtum leben. Wie das alles gekommen ist und wie krass und schlimm das für ganz, ganz, ganz viele Staaten auf der Welt ausgegangen ist, könnten wir in einer eigenen Folge besprechen. Als fünftes finde ich toll, dass so viele das erfragen, und zwar das Thema, wer war eigentlich Bismarck? Ein preußischer Politiker und auch der erste Reichskanzler des Deutschen Kaiserreichs. Also absolute Schlüsselfigur in der deutschen Geschichte. Und als letztes die Erfindung des Autos. Also ich glaube, heutzutage ist es sehr, sehr schwierig, sich vorzustellen, wie es mal ohne war. Aber da gab es einige hunderttausende Jahre der Menschheit, die man nicht von A nach B fahren konnte. Das könnten wir uns einmal genauer angucken und auch, wie dann langsam das Fahrzeug, das Kfz, erfunden wird. Und damit sind wir nun wirklich wieder am Ende angekommen. Das macht wirklich, also jedes Mal, jede einzelne Folge sitze ich hier, bin aufgeregt und freue mich, dass wir das alle gemeinsam machen. Das ist ganz, ganz toll. Deswegen an der Stelle wieder ganz viel Liebe an euch alle. Wir hören uns am nächsten Sonntag um 23.59 Uhr. Bitte blinzelt normal weiter. Es rettet keine Menschenleben. Das muss ich an der Stelle noch kurz hier rechtlich bindend festhalten. Also ganz viel Liebe an euch alle. Bis nächsten Sonntag. Und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.